Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute mit neuen Platten von den Sleaford Mods, dem Spechtel-Projekt Sleep. Miss Mister und Joss Stone, die letzte Woche eigentlich erscheinen sollte. Da dachte ich, na, machen wir es trotzdem aber heute. Sind damit aber doch eine Woche zu früh, denn die Platte kommt erst nächste Woche auf den Markt. Ist verschoben worden, aber egal, wir sprechen heute trotzdem drüber. Das Ganze mit den Kollegen Jörg Wunder, schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Oliver Schwesig dabei.
Hallo. Grüß dich.
Sten Lorenzen, lange Zeit, lange nicht gesehen.
Ja, stimmt, schön, hallo.
Sieht, ja. Sten Roskilde Lorenzen.
Genau. Mein Name ist Andreas Müller, die Technik macht heute Andreas Müller, denn wir senden aus dem Radio 1 Studio in Potsdam und da sind Techniker ab 21 Uhr nicht mehr erlaubt.
Die Gewerkschaft ist dagegen.
Die Gewerkschaft ist dagegen, meistens auch ihre Religion. Sie sagt, freitags ab 21 Uhr arbeite ich nicht mehr in Potsdam. Deswegen sitze ich heute mal wieder an den Reglern und dementsprechend wird sich das Ganze nachher auch angehört haben werden. Wir legen los mit Sten Lorenzen und Joss Stone, bitteschön.
Ja, und da passt es eigentlich ganz gut, dass wir heute hier in Potsdam-Babelsberg sitzen, denn wir haben bei Radio 1 gute Erinnerungen an ihren ersten Besuch. Das wird so vor 12 Jahren gewesen sein. Sehr jung, sehr charmant, sehr britisch und sie spielte damals, glaube ich, Super Duper Love. In einer super-duper-Version natürlich hier bei Radio 1 und wir haben dann das Mikrofon da, glaube ich, in den Schrein gestellt danach, weil sie tatsächlich eine bemerkenswerte Stimme hat. Mit 13 hatte sie einen Wettbewerb der BBC gewonnen, auch mit gecoverten Soul-Nummern. Mit 16 war sie plattenaktuell, wiederum mit gecoverten Soul-Nummern. Mit diesen Soul-Sessions, angeleitet von Betty Wright, Timmy Thomas war dabei, Angie Stone, The Roots, also kein so schlechter Beginn für eine 16-Jährige. Und diese Soul-Sessions waren auch ein Grund, weshalb Soul erst in England und dann eigentlich überall eine Welle machte in den Nullerjahren. Joss Stone war da, bevor Amy Winehouse ihr Debüt Frank herausbrachte, exakt einen Monat vorher. Ich habe nochmal nachgeschaut. Duffy folgte erst im Jahr 2004 und Adele dann auch erst später. Aber wie das so ist, jung und erfolgreich, das heißt auch nicht selten, dass es im Laufe der Jahre künstlerisch schwierig werden kann. Es gab ein, wie ich finde, ganz gutes Nachfolgealbum noch, Mind and Soul, und ein noch besseres von Rafael Sadiq produziertes Album, Introducing Joss Stone, im Jahr 2007. Da war sie auch schon längst zu einem Popstar aufgestiegen, Covergirl in jeder Show und auch für einige Film- und Fernsehrollen gebucht. Auch die Königsfamilie engagierte Joss Stone für Geburtstagsständchen. Bis heute hat sie 12 Millionen Platten verkauft. Es gab dann zwischenzeitlich einen Streit mit der EMI, mit der Plattenfirma. Joss Stone wollte aus dem Vertrag raus, schaffte das dann auch mit dem Album Color Me Free. Wirkte aber dann für mich immer angestrengter auf ihren Alben. Also holte aus ihrer Stimme immer öfter so mit akrobatischen Hochleistungen alles raus. Nur nicht mehr das, worum es eigentlich ging, um Soul. Das wurde dann auch nicht besser, als dann beim nächsten Album Dave Stewart an ihrer Seite auftauchte. Joss Stone wirkte bemüht. Dave Stewart schrieb für sie Popsongs, auch wiederum kein Soul. Dann folgte noch die Supergroup, Super Heavy, zusammen mit Dave Stewart wiederum, Mick Jagger, Damian Marley und dem indischen Filmkomponisten Ala Radha Rahman. Eine ziemlich überflüssige Kreuzung aus Bollywood, Reggae, Soul und Rock. Aber es war auch der Anfang einer Zusammenarbeit, die jetzt Früchte trägt. Denn Damian Marley war einer der Impulsgeber für das neue Joss Stone Album. Auf dem hat sie sich tatsächlich auf ein Reggae-Abenteuer eingelassen. Das ist jedenfalls die Grundstimmung dieses neuen Albums. Sicherlich nicht ihr Meisterwerk, aber mit diesem Album hat Joss Stone, finde ich, man fühlt es richtig, sich Luft verschafft für ihre gute Stimme, für ein paar sehr gute Nummern und für tolle Musiker an ihrer Seite, wie Nitin Sawhney oder Bassist und Produzent Dennis Bovell, der viele Jahre an der Seite von Lyndon Kwesi Johnson gearbeitet hat. Also, es fließt bei der inzwischen 28-jährigen Joss Stone wieder, würde ich sagen. Bitteschön.
We'll be right back.
Joss Stone und Love Me zu finden auf ihrer neuen Platte Water for Your Soul. Eigentlich sollte sie letzte Woche erscheinen, ist dann aber geschoben worden auf nächste. Wir sind mittendrin hier im Soundcheck auf Radio 1. Joss Stone goes Reggae bei ja, den meisten Stücken dieses Albums. Und ich sage es frei heraus, sie hat gut daran getan. Sie ist eine super Interpretin, ja eigentlich immer schon. Und wenn das Umfeld stimmt, stimmt auch richtig die Musik. Klasse, super UK-Reggae, wie er sein muss.
Also grundsätzlich würde ich dem auch total zustimmen. Mein Problem mit der Platte ist schlichtweg einfach nur das, es ist mir zu viel. Es sind 14 Songs, ich glaube fast 70 Minuten. Und da stellt sich bei mir dann irgendwann dann doch so eine gewisse Nivellierung ein, also so dessen, was bei mir ankommt. Und ich hätte es einfach gern ein bisschen gebündelter gehabt. Und dann würde ich auch sagen, also so ihre Stimme passt echt klasse dazu und wirklich so diese entspannten, aber trotzdem knackigen Backings oder so, das ist wirklich super. Und irgendwie, also gerade so diese alte Lyndon Kwesi Johnson Schule, die hört man da, finde ich, total raus. Das finde ich auch super und hat, also gefällt mir auch viel besser eben was als viele andere zeitgenössischen Sachen, die irgendwie aus dem Reggae-Bereich kommen, aber ja, ich weiß nicht, also irgendwie das ist dann für mich so ein bisschen, also es hat für mich dann oft sowas, da drifte ich dann so ein bisschen weg leider von der Platte.
Du hattest nur nicht Lust, 14 Songs zu hören, Jörg.
Naja, also 14, manchmal habe ich wirklich auch das Gefühl, die Songs sind in sich zu lang. Also die sind ja fast alle 4 Minuten und manchmal hätten mir irgendwie 2:30 gereicht oder sowas.
Ja, mir ging es am Anfang ein bisschen ähnlich, aber jetzt, wo ich das Stück nochmal höre, denke ich doch, ja, man muss dann, glaube ich, die muss ein sechstes Mal gehört werden. Also die wächst dann doch nochmal. Die Stimme ist wirklich unglaublich, also das fällt mir nach wie vor auf, obwohl ich manchmal so nach einer Weile dachte, ja, von der Produktion hat man früher Produktionen gehört mit ihr, da war die Stimme noch ein bisschen besser rausgekitzelt. Das geht hier so ein bisschen in dem schunkligen Reggae unter, aber gut, das ist jetzt eine Fußnote, ja, das finde ich jetzt. Also was mir sehr gut gefällt, ist, die Frau hat sich nicht verleiten lassen, eine Diva zu werden, ist ja immer noch Herr ihres Tuns, also dieses Label Stoned, das glaube ich auch ihr eigenes, auf dem es erscheint. Also das muss man der Frau schon lassen.
Sie hat sich aber freigekämpft. Ja. Ich meine, das ist, was du hier beschreibst, mit der Stimme, sie hat früher arbeiten und kämpfen müssen, sozusagen. Also das hat man manchen Sachen auch angehört und das wird in Deutschland ja gerne auch mit Intensität verwechselt, wenn es immer so an die Grenze geht. Schreien gleich, großes Gefühl so ungefähr. Und hier schießt sie das mal eben alles so aus der Hüfte und sie hat da, glaube ich, ganz schön kämpfen müssen. Ich vermute, dass Super Heavy, was Super Heavy hat ja doch ein bisschen Geld eingespielt, spätestens dann die Kassen so gefüllt hat, dass sie eben auch allen möglichen Yay-Sayern und Beeinflussern und Hanger-Ons beide Mittelfinger zeigen konnte und sagen, Leute, ich mache jetzt, was ich will. Und wir hören jetzt mal ein Stück, was sozusagen, da taucht ein Mann auf als Sample. Und von dem hat sie gesagt, das war die erste Reggae-Stimme, die ich überhaupt gehört habe in England. Und interessanterweise, sie ist jetzt was 28, ich weiß noch, in 70ern war das für Leute wie mich auch eine ganz wichtige Stimme, weil sie eben nicht diesen Joss komischen...
Stone.
Nee, nicht Joss Stone, sondern Lyndon Kwesi Johnson, der halt fette Reggae-Tracks macht, aber ohne den ganzen Rastafari-Brimborium drumrum. Und das finde ich toll, wie sich das dann über die Generation noch transportiert. Wir hören das mal, das ist ein interessantes Stück. Reggae-Super-Experten wissen, der Text ist zusammengestückelt aus lauter Versatzstücken der Reggae-Geschichte. Das Ding heißt, warum auch immer, Harry's Symphony.
History is a moving, is a haunting black story.
Ja, super eingebaut. Dieses Gedicht von Lyndon Kwesi Johnson in dem Track von Joss Stone, Harry's Symphony. Und Sten hat ihn ja eben auch schon erwähnt. Dennis Bovell hat im Hintergrund gewirkt als Vibes-Man wohl hauptsächlich. Sie hat auch erzählt, ja, der Typ ist natürlich lebendige Reggae-Geschichte, steckt voller Stories und kennt alles und jeden. Und ist nebenbei natürlich einer der tollsten Produzenten, die das in England gemacht haben damals. Und ich finde, bei so einem Track hier hört man das auch. Das ist ja schon ein bisschen Tongue-in-Cheek natürlich und gleichzeitig Reminiszenz und Hommage an die Großen des Dancehall-Reggae. Eigentlich so ab 1980 sind die Tracks da zitiert worden. Das kann furchtbar in die Hose gehen, finde ich, aber hier hat es super geklappt.
Ja eben, aber es ist halt wirklich so quasi der herausragende Track des Albums. Also ich finde, es sind noch zwei, drei andere, die richtig auch super sind, und das erste, was wir gehört haben, zählt auch dazu, aber irgendwie ist es dann doch, naja, ist egal. Also ich meine, ich bin eben nicht in der Gänze von dem Ganzen, also davon überzeugt, aber ich finde es auch, also was Dena am Anfang meinte, ich finde es auch toll, dass sie sich sozusagen locker gemacht hat und aus diesem wirklich eben eher so leistungsorientierten Power-Singen komplett rausgeholt hat. Das finde ich auch eine ganz gute Sache, weil ich eben auch wirklich das Gefühl hatte, so, dass das geht jetzt irgendwie in ganz furchtbare Richtung. Also spätestens eben nach dem dritten Album oder so. Und ich hatte sie dann irgendwann zwischendurch mal live gesehen. Da dachte ich auch so, auf der Bühne wirkt sie irgendwie ganz anders. Da wirkt sie gelöst und da hat sie ein total spielerisches Element mit ihren Musikern und so und kommt total eher wie so ein Hippie-Mädchen rüber oder sowas, die halt eine super Stimme hat. Die ist ja auch immer barfuß dann unterwegs und so. Und aber irgendwie auf Platte wirkte das dann irgendwie immer, ja, wirklich so, jetzt muss ich irgendwie ansingen gegen Adele oder was weiß ich und so und habe aber irgendwie scheiß Songs und irgendwie blöde Arrangements oder sowas. Also natürlich hatte sie das nicht gedacht oder so, aber es war irgendwie so und das hat nicht hingehauen. Und von daher finde ich, ist das jetzt sozusagen so ein Seitwärtsschritt in ihrer Karriere. Ich glaube nicht, dass diese Platte besonders viel verkaufen wird, aber es ist egal, weil sie eben wirklich ja eine Befreiung ist. Und das ist gut an der Platte. Das finde ich super.
Naja, aber was man so gelesen hat im Vorfeld, das war schon, scheint schon so eine Art Homecoming für sie zu sein. Also es war ja die Arbeit Super Heavy, die dann dazu geführt hat, dass sie mit dem Marley-Sohn zusammengekommen ist. Und dann gab es ja dann für sie die Auszeit. Die ist ja dann irgendwie mit einem VW-Bus da und ein bisschen Geld ohne irgendeinen Koffer losgefahren und hat dann quer durch Europa Geschichten gesammelt. Und so beschreibt sie das zumindest in dem kleinen Interview, das da im Pressetext zu lesen ist. Das war für sie in Homecoming und Reggae hat sie schon immer interessiert und das war quasi ihr Glück, dass sie da mit Damien Marley zusammengekommen ist und die wollte sie irgendwie schon immer machen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Seitenprojekt bleiben wird. Also das klang für mich schon danach, dass sie
Ach, weiß
da
ich nicht, ich meine, sie ist ja nun so in allererster Linie ist sie Interpretin und da können wir ruhig mal zurückgucken. In den 60er Jahren gab es da einen Haufen Figuren, die Gefäße waren für tolle Songs. Aretha Franklin ist sicherlich die bekannteste davon, die hat keinen einzigen Song selber geschrieben, also mit ganz wenigen Ausnahmen. War halt eine große Interpretin, da gab es noch ein paar andere und ich finde es einfach klasse, dass das hier in gerade in der Welt, in der wir gerade so leben, mit all dem Krach und Lärm und austauschbaren Figuren, sie einfach jetzt 2015 mit so einem sehr letztlich seriösen, mit so einem konsequenten und eigentlich rundum gut gemachten Album daherkommt, was übrigens in Deutschland über eine winzige Firma läuft, also die normalerweise Jazzplatten unter die Leute bringt. Muss ja mal gucken, ob sich das verkauft oder nicht. Es ist letztlich auch egal. Ich vermute, die Kohle braucht sie nicht. Aber Es ist eine schöne, alte, gute Tradition. Und ja, ob das nun zwei Songs zu lang ist oder nicht, Jörg, dann machst du zwischendurch einfach mal aus, gehst einmal in den Block.
Es schimpft doch nicht.
Und hörst dir die zweite Hälfte.
Ja, er hat ja recht. Also es gibt an einer Stelle einen Chor, den hätte man weglassen können. Und diese Flamenco-Gitarren, die es dann am anderen Song gibt. Das ist ja richtig. Aber bei 14 Songs sind es dann immer noch 10, die wirklich echt auf hohem Niveau gut gelungen sind. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen das Album, auch wenn Lauryn Hill natürlich nicht nur eine Interpretin ist, aber das ist so das Album, das hätte vielleicht Lauryn Hill noch machen können, wenn sie noch mal ein gutes Album gemacht
wenn
hätte.
Wenn sie einigermaßen
weil,
mal Verstand
hätte. Ja, weil da kommt ja all das zusammen, was zum Beispiel The Miseducation auch ausgemacht hat. Soul, Reggae und Hip-Hop. Und ein bisschen liegt das in Verlängerung, finde ich, dieses Album hier von Joss Stone.
Ja, wir hören noch einen Track. Cut the Line heißt der.
Am I talking about? Got too much to say, got too much to shout. Should I write it in capital letters? You can figure it out. Well, I make a noise if you're deaf to my words. You think it's a ploy and I'm testing your earth.
Hey. Joss Stone, Cut the Line aus ihrer neuen Platte. Water for your soul. Das ist die Wertung.
Hit, hit, Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Die muffigen geht in Ordnungs kamen an dieser Stelle von Jörg Wunder und Oliver Schwesig. Sten Lorenzen und ich sind der Ansicht, diese Platte ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Was ist eigentlich mit dem Indie-Rock los oder hin so mit der Rockmusik? Ich habe mir mal Charts angeguckt in letzter Zeit, seien es nun die deutschen Top 100 oder die amerikanischen Billboard Top 200 oder Hot 200, wie sie heißen, oder die Single-Charts, die Hot 100. Man findet keine Rockmusik mehr, so gut in Spurenelementen vielleicht noch, mit etwas guten Willen. Und wenn man mal was findet, dann ist das sowas wie AC/DC-Wiederveröffentlichung, weil sie gerade auf Tour waren und da nochmal ein paar Leute eine Platte gekauft haben. Er ist tot, der Indie-Rock ist tot. Oder doch nicht. Wenn man mal das Streamradio eines sehr bedeutenden großen Computerherstellers sich anhört, das vor ein paar Wochen on-air gegangen ist, wird man feststellen, dass dort jede Menge Rockmusik zu hören ist, nur dass sie keine Gitarren hat. Und da gibt es dann doch so ein paar Geschichten, die plötzlich eigentlich Rock sind, fällt einem dann auf. Und dann kommt die neue Platte von Miss Mister. Ohnehin, was ist das wieder für eine Geschichte? So ein Mann-Frau-Duo, die haben 2010 gemeinsam die Schule oder das College beendet, nehmen vor 2 Jahren für gleich eines der größten Labels der Welt ein Debütalbum auf, was auch noch ziemlich gut ist. Alle sagen, ja toll, One Hit Wonder, das war's dann. Und jetzt kommen sie mit How Does It Feel um die Ecke und ja, von wegen One Hit Wonder. Da sind nämlich schon wieder jede Menge Hits drauf. Und das sind Songs, die man, wenn man sie mit Gitarre denken würde, eigentlich von der Struktur her Rocksongs sind. Also wir haben es hier mit Synthies zu tun, Rhythmusmaschinen und was weiß ich. Und da müsste man doch eigentlich von Elektropop reden oder sowieso elektronischer Tanzmusik. Kann man, aber haut nicht richtig hin. Ist vielleicht eigentlich auch ziemlich genial, weil in den USA EDM, also die elektronische Tanzmusik, alles platt macht, das große Ding ist. Warum nicht die Songs verstecken hinter so einer kleinen Synthie-Tarnung? Werfe ich jetzt mal so in den Raum, ist vielleicht alles Quatsch. Aber was ganz klar ist, hier sind Hooks und Melodien und Linien, die einfach mal so locker aus der Hüfte geschossen werden. Und wie gesagt, jede Menge Hits sind auch dabei. Und hier ist erstmal das Titelstück dieses Albums. Und das heißt eben How Does It Feel, Miss Mister.
It feels like sinking in, so unsure how to start, where to begin. Distress holds a knife, but I'm not afraid. Love lost delinquents, I'll hold the blame. How does it feel? Won't let you down.
Was für ein Hit. How Does It Feel, das Titelstück der neuen Platte von Miss Mister. Und ja, sie hat eine schöne Stimme, die Lissy Plappinger, mit diesem nicht so schönen Nachnamen als Rockstar, ist natürlich schwierig, aber ja, Miss Mister ist catchier.
Also ich habe lange über deine These nachgedacht, sie stimmt und sie stimmt nicht. Und eigentlich finde ich es auch wurscht, weil die hat eine unglaublich geile Stimme und das ist ein toller Elektropop. Sie macht all das richtig, was bei Florence and the Machine irgendwie falsch geht auf dem neuen Album. Die kreischt nicht so rum und ich habe noch eine ganz andere Rückgriff gefunden, den ich viel interessanter fand. Vieles von denen, von diesen Synthes-Flächensounds, die so ein bisschen im Hintergrund klingen, haben mich sehr stark an Italo-Dance-Geschichten aus den Mitte der 80er erinnert. Und das fand ich total gut, diesen Rückgriff vorzunehmen, ob das beabsichtigt war oder nicht. Das sind für mich wirklich super toll gemachte Indie-Pop-Dinger. Ich habe vorhin auch nochmal das erste Album von denen gehört, da klangen sie ein bisschen kühler, ein bisschen kontrollierter, vielleicht auch ein bisschen kalkulierter. Das fasert sich jetzt ein bisschen mehr auf, weil das jetzt auch Mainstreamiger wird mit diesen EDM-Elementen und so weiter. Aber das Album gewinnt vor allem, weil sie so einen großen Hang zur Melodie haben. Also immer dann, wenn es zu viel Technik kommt, dann kleben sie doch lieber an der schönen Melodie und die Stimme vor allem.
Nöckel Jörg hat bestimmt
jetzt wieder... Ja, ich habe ganz viel zu nörgeln. Also ich finde, mit Indie hat das schon mal gleich gar nichts zu tun. Also es ist erstmal, keine Ahnung. Dreh mich nicht leise. Du Schuft. Ich meine, die Platte ist auf Sony, okay. Aber dementsprechend könnte man sagen, der gesamte Synthie-Pop ist halt Indie oder ist halt Rock mit Synthies oder sowas. Also oder fast alles. ist auch okay, kann man ja auch sagen. Aber ich finde zum Beispiel diese Band, die gab es schon mal. Also, und zwar halt irgendwie eine exaltierte Stimme und irgendwie ein Typ, der halt die Regler bedient, das ist Moloko. Und ich finde, also das meiste, was die hier machen, also die haben ihre Hits, klar, da würde ich dir total zustimmen. Aber gerade diesen zum Beispiel, ich finde, das ist kein Hit. Ich finde, das ist ein irgendwie kreischig nerviger, also sie kreischt nicht, aber so der Refrain hat trotzdem so eine, für mich eine totale Nervschwelle, die er überschreitet. Da komme ich nicht mit. Und ich finde es auch angenehm, dass sie sozusagen Synthesizer als Grundierung ihrer Sounds nehmen. Aber ich finde, sowohl was das Songwriting angeht, als auch was die Modulierung der Stimme der Frau über die Albumlänge angeht, das ist irgendwie dann nach einer Weile echt total flat irgendwie.
Also ich glaube, du hast ein Längenproblem.
Nee, das ist hier nicht die Länge, das ist hier die Masse.
Ja, ich würde da auch diesmal Jörg beipflichten. Ich finde es auch nicht die Länge, ich finde auch die Synthesizer nicht angenehm in diesem Fall. Und ich finde auch dieses Album ist sehr kalkuliert. Also wenn es das erste kalkuliert war, dann dieses hier auf jeden Fall auch. Ich finde auch, dass man keine Antwort bekommt auf diese Frage, how does it feel? Weil ich habe hier nicht viel gespürt bei diesem Album. Und für mich ist das echt, wenn es überhaupt Indie-Pop ist, dann ist es Indie-Pop-Konfektionsware. Also das ist mir viel.
Was heißt denn kalkuliert? Sergeant Pepper war auch ein kalkuliertes Album.
Ja,
hat
aber
auch Musikgeschichte.
Kalkuliert, aber mit Risiko. Und hier ist null Risiko dabei. Das ist alles so auf die Eins. Und es hat mich auf die Länge dann auch wirklich gelangweilt.
Ich meine, es ist ja auch auf dem Plattenlabel, was die Frau Plappinger betreibt, Neon Gold Records, da erscheinen ja so Sachen wie Icona Pop oder Marina and the Diamonds. Und ich finde, das ist halt die Richtung tatsächlich. Und das ist, also klar, das ist irgendwie so ein Sound, der bedient so eine bestimmte Erwartungshaltung, aber
die können alle nicht so gut singen. Und also ich bin immer wieder an den Melodien hängen geblieben. Über den ganzen Soundkrams hinaus habe ich immer wieder gemerkt, also eigentlich, die wollen gar nicht so den Sound der Zeit bedienen. Das machen sie jetzt natürlich, aber eigentlich tendieren sie dann doch lieber zu, das sind auch Typen, die so Bernd Sebastian Songs schreiben könnten, weil sie, ja, die haben irgendwie ein höheres harmonisches Gespür, als bei Marina and the Diamonds oder Florence and the Machine beispielsweise. Und diese Hit-Nummer, die hat
also mich hat da nichts überrascht. Ich habe immer gedacht, ja, jetzt kommt das und dann kam das auch bei diesen Songs. Es ist alles so aus der im Moment auch gefragten Elektropop Schablone rausgepresst. Ich tut mir leid, ich sehe da nicht, hab da nicht das Gefühl gehabt, wow, das ist irgendwie, das ist mal ein Einfall oder so. Das ist, ja, es ist alles sehr, also ich habe genau das erwartet als nächstes, was immer kommt auf diesem Album.
Ihr seid so ernst heute. Das ist furchtbar mit euch. Criminals von Miss Mister aus ihrer Platte How Does It Feel, die heute an den Klippen hartherziger, altgewordener Musikjournalisten zu zerschellen droht. Und mir fehlt die Kraft und die Macht, um das nochmal zu ändern.
Ich bin auf deiner Seite, Andreas.
Ah, sehr gut.
Aber wo du doch vorhin auch meintest, sozusagen mit Gitarren und so, da geht nichts. Ich fand zum Beispiel diesen Song, also den finde ich sogar richtig gut. Den könnte ich mir aber zum Beispiel echt noch besser vorstellen, wenn ihn beispielsweise heimspielen würden. Und wenn es da Gitarren gäbe und irgendwie einen richtig schönen mehrstimmigen Gesang oder sowas, dann würde ich denken, da geht noch was irgendwie. Ich bin auch zu sehr nicht überrascht von dieser Platte. Also im Sinne von, es ist wirklich sehr erwartbar zum großen Teil. Also natürlich die Qualität der Songs, das wird sich irgendwie dann im Einzelfall klären lassen müssen oder so, ob die richtig gut sind oder nicht. Aber letztlich dann doch irgendwie, ja, die Arrangements bringen dann irgendwie doch nicht besonders viel.
Aber reißt sich das Hymnische nicht auch ein bisschen mit? Und
mein Gott, es gibt so unglaublich viele Pop- und Rock-Hymnen auf meinem wirklich leider etwas überfüllten Festplattengedächtnisspeicher oder sowas. Vielleicht kommen da einfach nicht mehr neue dazu, das kann schon sein. Also da muss ich mal ein paar alte rausschmeißen, ich weiß es nicht.
Ich habe mich schon beim Betrachten dieses Albums gefragt, wer kommt auf eine so langweilige Idee? Also er ist in so einem komischen, plüschigen Mantel mit zurückgegelten Haaren zu sehen, sie in so einem glänzenden Rotlicht-Outfit. Man fragt sich, werden sie jetzt gleich tanzen zusammen oder einfach umfallen? Also es ist auch so eine nichtssagende Pose. Ich finde, es passt hervorragend zu diesem Album, das mit allem und mit nichts gefüllt werden kann. Also es ist, ich finde es auch so konturlos letztendlich. Und
ja, was denn das ist,
das ist besonders absurd, dass dieses Album auch noch How Does It Feel heißt.
Aber niemand kauft doch diese CD. Die Leute, die sich das richtet, die streamen das.
Du meinst, man muss sich gar nicht die Mühe machen.
Du brauchst nicht auf dieses Cover zu gucken.
Ja, Entschuldigung.
Das ist in diesem Sinne doch völlig überflüssig.
Doch altmodisch.
Ja. Ich meine, eine Studie hat vor Jahren ergeben, dass es 95% der Musikkonsumenten und Konsumentinnen völlig egal ist, in was ihre Platte da eingewickelt ist. Ob das altes Zeitungspapier oder ein schlechtes oder ein gutes Cover ist.
Aber die Kritiker, die wollen da was sehen.
Ja, wir kaufen noch das ganze Zeug wegen den Clubcovern und dem ganzen Limited Edition Dreck. Oder wir sind wahrscheinlich sowieso die Einzigen, die überhaupt noch Musik kaufen.
Also, gibt es die eigentlich auch auf Vinyl?
Ja, natürlich, klar.
Super.
Ja.
Ich hoffe farbig.
Ja, natürlich farbig.
Und zwar in diesem, ja, in dem Blau und dem Rot, ja, gesprenkelt. A-Seite ist er drauf, B-Seite sie. Mhm. Sten, die schenke ich dir.
Ja, aber nochmal zu diesem Ding. Also ich meine, wo ist das Zeug denn? Wo sind sie? Maccabees, glaube ich. Kommt nächste Woche die Platte oder auch diese Woche?
Ja gut, das interessiert natürlich wirklich keinen, stimmt. Also, oder beziehungsweise sind irgendwie dann die Leser von Visions oder was weiß ich. Und das sind halt, ist eine verschwindende Minderheit, glaube ich. Und ja, in den Charts findet diese Art von Musik, glaube ich, tatsächlich nicht wirklich statt oder so. Also in Amerika zum Beispiel nicht, aber ich weiß nicht.
Hier auch nicht. Es gibt jetzt übrigens wöchentliche Schlagercharts in Deutschland, für wen das interessant ist. Früher erschienen die einmal im Monat. Jetzt wöchentlich, weil das Schlagerbusiness so groß ist, dass die Fanschar unterrichtet sein möchte, was da los ist. Wir hatten kürzlich die ersten 15 Plätze der deutschen Charts. Es waren die Top 10, dann Top 15 mit deutschen Produkten. Lindemann hat es dann zerstört, dadurch, dass er Englisch singt, aber ansonsten 15 Alben aus Deutschland.
Finde ich gut, dass Lindemann es zerstört hat.
Platz 1 der amerikanischen Single-Charts, ein Remix eines 20-jährigen Deutschen. Wie heißt er?
Felix Jähn.
Ist der mit dem Raumfahrer verwandt?
Nee, ist er nicht.
Der kommt aus Hamburg. Also der Felix.
Ursprünglich kommt aus Hamburg, ja. Das hat es seit 26 Jahren nicht mehr gegeben. Das ist ein deutscher Platz 1 der Charts dort.
Seit Milli Vanilli.
Genau, liegt an den elektronischen Klängen. Aber nochmal, das hier ist für mich keine elektronische Musik. Das sind Rockstrukturen, die halt mit Synthies gespielt werden.
So Camouflage-Pop sozusagen. Also der tarnt sich um sozusagen als Schläfer sich dort in der Pop-Charts-Welt einzunisten und dann irgendwann die große Indie-Rock-Detonation zu
lösen. Nee, weiß ich, also es ist, offensichtlich ist es einfach das DX7-Keyboard in den 80er Jahren ja vieles beherrscht und zugleich auch ruiniert hat.
Vor allem
muss
das,
man,
ja.
Muss man heute vielleicht irgendwie diesen Sound machen, um überhaupt gehört und gekauft zu werden.
Aber also was ist denn zum Beispiel mit diesen Songwritern? Die machen auch oft sowas mit Gitarre und sowas. Und die sind auch in den Charts. Also so, keine Ahnung.
Welcher? Ed Sheeran.
Ja, zum Beispiel. Der war ja letztes Jahr, glaube ich, so in England der meistverkaufte Album. Der?
James Bay.
James Bay, weiß der Geier, wie sie alle heißen. Ja, James Bay. Ah, okay, das trifft mit Indie-Rock natürlich auch nicht so richtig hin. Also vielleicht ist einfach
Jörg, ich gebe dir Brief und Siegel, wenn wir ein Folk-Revival haben, dann sind die in der Lage, mit einer Gitarre dasselbe ja, hinzukriegen.
Ich halte die für hoch,
das sind Melodiker und die springen nicht nur auf einen Zug auf. Das ist ein, nennt es eine Hüllenmantel oder was auch immer, weil es jetzt gerade en vogue ist, das EDM-Zeug, alles was da aus dem Untergrund hier, die Dubstep-Reste, was da in den Mainstream gekommen ist und so weiter. Drauf geschissen. Also ich halte die wirklich für fähige Handwerker.
Und ich habe ja Informationen aus dem Untergrund.
Na?
Ja, der Rockmusik jetzt also wirklich an den Kragen, weil auf der einen Seite haben wir halt dieses Zeug hier. Auf der anderen Seite habe ich mir sagen lassen, dass junge Menschen, die heute Gitarrenunterricht nehmen, nur zwei Sachen wollen. Bluesgitarre lernen und Jazzgitarre. Keiner will mehr wie Johnny Marr spielen oder
wie Ritchie Blackmore spielen?
Oder? Nein, Blues und Jazz. Das will der junge Mensch heute, sofern er männlich ist. Und so wird die Rockmusik endgültig in die Zange genommen und versenkt. Glaub mir, wir sprechen drüber nächstes Jahr. Hola. Miss Mister, How Does It Feel ist ihr Album. Nächste Woche übrigens Album der Woche hier auf Radio 1. Auch wenn das einem Herrn in dieser Runde gar nicht gefallen wird.
Niete, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Ja, Hit und Hit kamen von Oliver Schwesig und mir. Das geht in Ordnung, vergab Jörg Wunder und die Niete von Sten Lorenzen.
Ja.
Der nächste Woche aber nicht offensichtlich mehr. Nicht moderieren muss hier, oder?
Nee. Darf,
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zu dieser Stunde. Immer noch im Studio Jörg Wunder, Sten Lorenzen, Oliver Schwesig und Andreas Müller. Kein Wunder, die S-Bahn fährt auch so unregelmäßig, dass frühzeitige Flucht auch nichts gebracht hätte
heute. Fährt total aussichtslos.
Ja, also völlig aussichtslos.
Lieber Headbanging in the Mirror.
Wir machen uns nachher schön das Gästezimmer hier zurecht. Im Radio 1 Mutterschiff Studio in Potsdam.
Ich habe meine Zahnbürste nicht dabei.
Das fällt hier nicht weiter auf.
Ach, dann ist ja gut.
So, wir reden jetzt über die neue Platte. Und es ist nicht die zweite, wie viele eigentlich denken, sondern ich glaube schon die siebte, eigentlich neunte, zwanzigste, achte, siebenundfünfzigste. Denn die Sleaford Mods gibt's nicht erst seit gestern, Freunde. So, auch wenn manche Presse euch das glauben machen möchte. Die Platte heißt Key Markets. Und Oliver Schwesig stellt sie uns vor.
Genau, ein Duo aus Nottingham, bestehend aus zwei Leuten. Jason Williamson ist der Sänger und der Mann am Laptop Andrew Fern. Und drittes heimliches Mitglied, eine Elektrozigarette, die zwischendurch immer noch gepafft wird. Ganz wichtig, spielt auch eine Rolle. Sie haben in der Formation 2009 angefangen, obwohl Jason Williamson, glaube ich, schon vor ungefähr 10 Jahren begonnen hat. Also je nachdem, wie man zählt, es ist jetzt das dritte Sleaford Mods Album, aber es gibt in dieser musikalischen Form, aber unter ihrem Namen gibt es, glaube ich, schon 8. Ja, worum geht es? Die Wut der Arbeiterklasse aus dem Norden, aus Mittelengland, wo alles nicht ganz so schillernd ist wie in schönen London. Und sie singen gegen alles an, gegen das System, die Medien und die schlechte Rockmusik natürlich auch. Das ist so ein bisschen eine musikalische Milieustudie. Und das, worüber sie da singen, das leben sie auch. Beide sind nicht mehr die Jüngsten. Die Musikkarriere fängt jetzt quasi erst an, da sind sie schon Anfang 40, mit dem Rockstar-Leben wird das nichts mehr und sie haben sich bisher von Job zu Job gehangelt, zum Schluss war einer von beiden, glaube ich, sogar Sozialarbeiter bei der Stadt Nottingham und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie jetzt den Sprung gewagt haben, nur noch Musik zu machen. Ja, sie ergreifen die Stimme für die wirklich ganz am Rand Lebenden, fernab vom tollen Buzzing London. Es geht um die Perspektivlosigkeit der Jugend in England, die von schlechter Stütze lebt und auch keine Perspektiven hat. Culture, what culture, fragen sie in einem Song und dann gleich die Antwort, fuck culture. In einem anderen Song geht es Dick Clegg an den Kragen, der Liberaldemokrat. Da heißt es, Nick Clegg wants another chance und sie fragen dann ganz ironisch, wirklich? Oder das eine Lied, was sie auch bei ihrem letzten Konzert hier in Berlin im SO36 gesungen haben. Wages are shit, ihr könnt es erzählen, was ihr wollt, aber die Arbeitslöhne, die sind einfach scheiße, davon kann kein Mensch leben. Sie haben also wirklich mit allem abgeschlossen. Und was passiert jetzt musikalisch? Alles sehr schroff und spartanisch, besteht im Prinzip aus drei Elementen. Zum einen ein Post-Punk-Bass, den sie ein bisschen von Joy Division geborgt haben. Dazu stumpfe, trockene Beats aus dem Laptop und dann eben diese wütende Stimme des Sängers. Und das sind die drei Elemente, mit der die Musik dieser Band Sleaford Mods eigentlich schon umschrieben sind. Die Texte werden ja gerappt, gerufen, gebrüllt, geflucht und gerülpst wird zwischendurch auch noch und es ist ihr drittes Album. Das Feuilleton ist schon aufmerksam geworden vor einem Jahr und wenn man auf die Facebook-Seite der Band guckt, jeden Tag purzeln da ganz viele positive Rezensionen für Key Markets rein. Das packt einen immer noch, finde ich. Diese Wut hat eine große Unmittelbarkeit, auch wenn man die Texte eben nicht so versteht. Den Nottingham-Akzent, den pflegen sie auch, aber das geht über ganz gemütliche Talkshow-Kapitalismuskritik hinaus. Sie sagen, unten ist nichts mehr übrig. Und das hören wir uns jetzt mal an. Bronx Inner Six.
Fucking laugh like fuck it, you wanna be labels. Shoots on location, cut blow the rest of us wasters. Bastard, I'll fucking tie your veins round your bands.
Sleaford Mods und Bronx in a Six aus ihrer neuen Platte Key Markets. Und ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich ja sage, kaum lief dieses Stück los, wurden hier von meinen drei Gästen unisono Bierflaschen geöffnet. Es wurde sich lauthals zugeprostet. Aber Leute, eins sage ich euch, aus euch wird nie irgendwie irgendwas, was auch nur in der Nähe von Arbeiterklasse ist. Dafür seid ihr dann doch irgendwie privileged Porsche Wankers.
Aber man muss ja nicht
um mal in der Sprache der Sleaford Mods sich zu äußern. Ja, aber doch, also wirklich wie die Pavlovschen Hunde, kaum fängt das
Gerumpel. Hallo, ich hatte meine schon vorher auf.
Meine Wasserflasche war alle.
Diese miesen Ausrede.
Es gab noch ein extra Bier, ist meine Ausrede.
Ja, Oliver hat dich verführt, wird die nächste Ausrede sein. Nein.
Also ich hatte sie ja vor ein paar Wochen versucht zu interviewen, aber das ging eben nicht beim SO36 und ich wurde 3 Stunden vertröstet. 3-mal kam der dicke Tourmanager raus und sagte, ich hole ihn gleich und jedes Mal ist nichts raus geworden und zum Schluss hieß es dann, du kannst sie nicht mehr sprechen, they'll be completely stoned. Also da war dann nichts.
Toll.
Das war mein längstes Nicht-Interview. Ich bin zwischendurch dann Zeuge eines Autounfalls geworden, werde demnächst vor Gericht kommen. Alles nur, weil Jason Williamson nicht mit mir reden
wollte. Du wirst vor Gericht kommen als Zeuge.
Ja, okay, ja. Ich dachte schon. Ein BVG-Bus wurde schwerst beschädigt, während ich auf Jason Williamson 3 Stunden vor dem SO36 gewartet habe. Und
in deinem Interesse hoffe ich, es war keine arabische Großfamilie, die involviert ist, weil sonst bleibst du vielleicht
Das war mein schönes Erlebnis damit. Das Konzert war sehr voll und ich merke jetzt sind sie schon zu groß. Das nächste ist ja dann im Astra, da passen noch mehr rein und da macht es dann keinen Spaß mehr. Am schönsten war es eigentlich im letzten Jahr auf der Tour, da waren pro Konzert immer so 40 Leute und da wurden auch ganz viel Bier getrunken. Da hat es noch mehr Spaß gemacht.
Ja, aber ich frage mal in die Runde, was soll das alles?
Also wenn ich dich richtig verstehe und ich weiß es auch wirklich nicht, ist das quasi eine Musik, die an ihrer möglichen Zielgruppe völlig vorbeiläuft. Also eigentlich würde man ja sagen, die machen Musik für Typen wie sie selbst, also die irgendwie da in Nottingham oder was weiß ich, irgendwo aus irgendeiner blöden Gegend kommen und halt beschreiben, was da ist oder so. Und okay, die haben sich daraus irgendwie eher so eine Art Rundum-Tourette-Syndrom entwickelt irgendwie. Also so, dass sie irgendwie gegen alles und nichts abkotzen oder sowas. Was ja erstmal grundsätzlich den Zuständen in England teilweise durchaus angemessen ist. Ich meine, man muss sich das jetzt angucken. Cameron hat eine absolute Mehrheit geholt da im Parlament. Das Erste, was er macht, ist die ohnehin schon stark beschnittene Macht der Gewerkschaften noch weiter einzukloppen.
Demokratisch gewählt.
Ja, okay, aber es ist Mehrheitswahlrecht in England. Also er hat in echt irgendwie 38% der Stimmen, aber hat eine absolute Mehrheit jetzt im Parlament. Also es ist irgendwie, ja gut, klar, die wollen, also man könnte sagen, die Leute wollen es nicht anders, aber natürlich können die drunter leiden, trotzdem sagen, das finden wir total scheiße. Und irgendwie, ich finde es, also klar, es ist problematisch. Also uns betrifft es irgendwie nicht. Das ist nicht die Musik, die. Und die Leute, die es in Deutschland rezipieren irgendwie, das werden wahrscheinlich zum größten Teil irgendwelche Großstadt-Hipster sein oder sowas, die da in die Konzerte rennen und die sich das dann eher so ein bisschen auch so unter so einem leicht exotistischen Perspektivwinkel anschauen und denken, wow, ey, krasse Sprache und so, das ist mal was anderes als die Kack-Gangster-Rapper, die bei uns irgendwie so eine ähnliche Musik machen und so authentischen Unterklassen-Blues oder was weiß ich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da irgendwie auch echt zwiegespalten. Also ich finde es einerseits fasziniert es mich und es musikalisch ist es halt wahnsinnig, ja, das hat Oliver ja schon gesagt, total reduziert irgendwie diese Basslinien, die auch zum größten Teil noch irgendwo geklaut sind und die stumpfen Beats und das ist ja sogar schon eine Weiterentwicklung. Also die letzte Platte klang noch wesentlich schrottiger eigentlich. Also
es ist halt natürlich ein Problem mit politischer Musik sowieso. Also die Leute, die es hier angehen würde, die gehen halt zu bösen Onkels, zu 400.000ern.
Genau.
Die würden das ja sowieso nicht angeblich, sowas gäbe es in Deutsch. Wir hatten letzte Woche KIZ, das ist ja im Vergleich dazu Pille-Palle, Kindergartenkram zu dem, was Sleaford Mods raustun.
Aber von 0 auf 1.
Ja, natürlich von 0 auf 1. Ja. Wäre es sozusagen, wäre die Musik dem künstlerischen Anspruch angemessen und kämen die entsprechenden Inhalte vernünftig rüber, wären sie natürlich irgendwie auf 98 gelandet oder so, aber es ist letztlich ja Pop. Aber andere Geschichte. Nee, was ich interessant finde, ist, es muss ja irgendwie was anrühren, hierzulande auch, weil die Reaktion eben von vielen Musikkritikern ist eben so von der unfassbaren Begeisterung. Und ich möchte einfach mal, dass wir das mal vielleicht versuchen runterzubrechen. Also wir haben hier diese nicht mehr ganz so jungen Typen, die sind schlecht gelaunt, die saufen gerne, hauen sich die Birne zu, weil sie jetzt auch das Zeug bezahlen können oder sowieso gratis kriegen. Musikalisch ist das ja redundant, vielleicht ist es auch ein Statement, vielleicht könnten sie mehr, wenn, was sollte dieses mehr sein?
Ich finde, das deutet sich im letzten Stück ein bisschen an. Also dieses The Blob, da gibt es dann für zwei oder dreimal für Sekunden so eine Art Hip-Hop-Beat. Und ehrlich gesagt, finde ich, in dem Moment geht echt eine Tür auf. Weil das ist, finde ich dann, also die sind natürlich keine Rapper, das ist schon klar. Und auch nicht, könnten auch nirgendwo in der englischen Hip-Hop-Szene sich verorten oder sowas. Aber andererseits, also ich finde auch, dass diese musikalische Beschränkung auf diesen Post-Punk-Groove auf Dauer schon ein bisschen, ja eben, redundant und ja, die Energie dann irgendwie auch verpuffen lässt ein bisschen. Also ich finde, sie ist da, aber ich habe den Eindruck, sie ist extrem kurzlebig und irgendwie, keine Ahnung. Also ich glaube, diese Platte könnte kurz dazu sehr begeistert sein, aber in einem halben Jahr oder zwei Monaten nicht mehr.
Sten erzählt dann nach dem nächsten Stück was.
Mach ich.
You can make it up, select deep road, channeled ice gems, but code, what'd you buy a ticket for, you twat? You tried to make a point out of what you sack. I saw your fucking shit singer, trying to look like he was studying the band's dinner. Wannabes never change, it's the wannabe show, and you always wanna be the same. Posy shit, and leather jacket, motorbikes from the 50s.
Can't make it up. Übersetzen wir das? Sleaford Mords jedenfalls. So, Sten Lorenzen ist dran.
Ja, also ich kann ja dein oder auch euer Misstrauen verstehen gegenüber der jetzt so begeisterten Kritik, dass vielleicht auch einfach gelangweilte Journalistenpack, dass sich da dann mal daran erfreut, dass man mal zwei Männer so richtig auf den Tisch hauen. Andererseits, was ist falsch daran, sich von so einem ehrlichen und auch wirklich energiegeladenen Impuls mal mitreißen zu lassen. Also man muss ja dann nicht da stehen und das als die größte Hipster-Sache im Moment lobpreisen. Aber man kann, finde ich, schon anerkennen, dass diese beiden wirklich unbeeindruckt und beharrlich da ihr Ding machen. Ich finde auch diesen Titel dieses Albums genial, Key Markets. Also was könnten denn überhaupt die wichtigsten Absatzmärkte für diese beiden sein? Wo könnte das operative Geschäft noch hingehen? Natürlich nirgends letztendlich. Also die wissen wahrscheinlich auch, die haben jetzt mal echt einen guten goldenen Lauf und mit der Musik werden sie auch dann wieder einfach so verschwinden. Sie machen ja auch dann die Tür nicht auf. Also sie könnten ja vielleicht auch was machen in Richtung The Streets oder so. Sie müssten noch ein paar schöne Refrains irgendwie reinbasteln und ein paar schöne Melodien, aber das machen sie eben nicht. Und an der Stelle finde ich das schon auch so vom Gesamtkonzept einfach sehr konsequent. Ich finde, das ist gut gemacht. Es ist auch etwas, was wir hier in Deutschland einfach, du hast es auch schon angesprochen, Andreas, sowas gibt es hier einfach nicht. Also da ist dann KIZ doch Kindermusik gegen, muss man sagen.
Ja, es gibt ja Ansätze zu maskulinen Grimm 104 oder was 103.
Ja.
da ist schon ein bisschen mehr
das
los.
Das stimmt. Das finde ich übrigens auch spannend, also diese Männerrollen, die beiden verkörpern. Das ist ja auf der einen Seite sehr prollig, auf der anderen Seite finde ich es aber auch überhaupt nicht machohaft. Also das ist so ein ganz komisches Twitter-Ding, finde ich, was die verkörpern. Also da steht ja auch der Andrew Fern, der steht ja nicht da und postet an seinem Instrument, sondern drückt immer den einen Knopf, die eine Taste und dann läuft die Musik nebenher. Also das ist schon auch, finde ich, das ist schon ganz spannend, was sie da auch verkörpern.
Ja, das ist halt dieser Midlands, der bis hoch in den Norden geht, Sozialismus, der das da ein bisschen prägt. Aber ich habe es eben schon mal off-air gesagt, wenn du so einen Typen zwei Minuten neben dir in der U-Bahn hast, der dir irgendwie ins Ohr rammelt, was alles scheiße ist in der Welt, dann verlässt du den Waggon auch bald und oder hoffst, dass er geht oder wie auch immer. Nee, natürlich kann man sich da mal mitreißen lassen und überhaupt nur. Was mich ein bisschen stört, ist vielleicht tatsächlich dieses Erlösung finden oder suchen und hier dann finden in so einem Projekt, das eben tatsächlich kunstlos ist, weil es vielleicht auch kunstlos sein muss, weil es aus einer Ecke der Welt kommt, die brutalistische Betonarchitektur hervorgebracht hat und wahrscheinlich noch zu unserer Zeit hier auch schwere Vitaminmangelerkrankungen und sowas. Also das ist so eine komische Sache und ich habe da immer so ein, da kann die Band nichts für, aber es hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte da auch nicht andocken. Ich bin da fremd und ich soll da auch fremd bleiben, weil es ist nicht für mich gemacht und ich kann mich daran delektieren oder eben auch nicht und ich möchte es aber nicht mehr. Ich habe mich früher delektiert an Acts wie Blurred oder die frühen On You-Geschichten mit Mark and the Mafia und diese ganzen Irren, die da aus dem Popgroup-Universum dazu stießen. Das war dann in dieser Zeit und das war damals auch so, da war ich aber auch 18 oder was weiß ich, da passte das. Ich habe nur wirklich ein Problem damit, wenn heute 50-Jährige oder was weiß ich, zwischen 40 und 50 hier so rankumpeln, diese Typen.
Ja, aber das machen sie nicht aus einem Vakuum raus, sondern das ist ja auch gewachsen bei denen. Die waren vorher halt wirklich, da war ja nichts los bei denen. Also,
nee, ich meine jetzt ja nicht die Typen, ich meine ja eben unsere Rezipienten hier, unsere
Kritiker. Ja, aber das, ich finde, das kann man andererseits auch, ich bin da eben auch so ein bisschen hin und her. Also ich hinterfrage quasi, also ich mag die Platte total und ich begeistere mich auch dafür, also ich, auch wenn das vielleicht eben so ein bisschen anders geklungen hat, aber natürlich hinterfrage ich mich da auch dabei und denke mir, was ist es jetzt an mir, dass das jetzt irgendwie, klar, ich finde es total super, dass Leute mal so krass irgendwie versuchen, den Verhältnissen eins aufs Maul zu hauen, weil ich denke, das ist immer nötig und dass sie da damit sozusagen aber auch gleichzeitig irgendwie eine klischeehafte Rezeption irgendwie antriggern oder sowas, das finde ich, okay, das ist ein Nebeneffekt, den finde ich aber verschmerzbar dann irgendwie. Also ich denke, das ist irgendwie halt, das ist zeitlich begrenzt, klar, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Und für mich steht das.
Das ist doch gar nicht. Die haben jetzt schon 8 Platten
oder so. Ja, aber die ersten sind halt. Aber das wird jetzt ein Peak sein. Ich glaube nicht, dass
das. Was denn für ein Peak? Für die doch. Also ich meine.
Also wenn das Astra ausverkauft ist, ich glaube nicht, dass danach noch mehr kommt. Also die. Dann haben alle das Konzept auch verstanden und die anderen 3 Alben gekauft. Die sind wirklich nicht sehr unterschiedlich. Also Jörg, da kann man minimal was hören. Ja, aber so in der Tendenz. Ich glaube auch nicht, dass sie mehr Türen aufmachen wollen, weil sie genau wissen, also wir sind jetzt hier nicht die geborenen Musiker.
Weißt du, wenn ich mir das letzte Lone Lady Album nochmal vornehmen, was ich sehr, sehr gerne gehört habe, die eben auch so einer harten Ecke Manchesters kommt, die das Ganze aber dann in so eine auch eiskalte, letztlich dann auch wieder tanzbare, auch am Post-Punk geschulte Funk-Geschichte quetscht. Da tun sich für mich dann wirklich, aber da tut sich für mich unglaublich viel auf, finde ich. Also da ist eine Menge Geschichte, die toll verwaltet wird von der richtigen Frau an der richtigen Stelle. Hier haben wir das so ein Mittelding, also künstlerisch gesehen, es puckert so ein Beat vor sich hin, der nicht weiter nervt, dann doch irgendwann nervt. Warum hier nicht totale musikalische Zerstörung und darüber die Texte? Warum nicht das Ganze a cappella? Warum nicht das Ganze von Jules Holland und seiner Band begleiten lassen? Also mir fehlt hier sozusagen der...
Dafür sind sie dann zur Arbeiterklasse.
Das nee, hat aber wo, mit dem Background zu tun. Wo soll das hin? Das, was Jörg ganz am Anfang, glaube ich, gesagt hat, wer soll das hören? Wer erreicht das, die Leute, die es hört? Es ist eine stumpfe Waffe und ich glaube, das stört mich ein bisschen, aber whatever, wir müssen dann noch langsam weiter. Tarantula Deadly Cargo heißt dieses Stück. Tarantula Deadly Cargo von Sleaford Mods. Key Markets ist das Album und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
Die Herren Schwesig und Wunder sagen Hit. Sten Lorenz und ich meinen, die Platte geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, mit der Platte zur Sendung Sleep. Bitteschön,
Jörg. Ja, also man könnte sagen, die Beschäftigung mit der wienerischen, aber seit längerem in Berlin ansässigen Band Japanik und ihrem Sänger, Gitarrist und Mastermind Andreas Spechtel zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch den Soundcheck schon seit einigen Jahren. Unvergessen dürfte Stammhörern der legendäre Wutanfall des geschätzten Moderators inklusive Live-CD-Zerstörung am 22. Oktober 2010 anlässlich des Erscheinens der Soloplatte von Christiane Rösinger sein, für die Andreas Spechtel damals die Musik arrangiert und eingespielt hatte. Nach 5 Alben mit Japanik hatte der 31-jährige Österreicher offenbar Lust auf etwas Neues jetzt und ja, bringt nun sein erstes Soloalbum heraus. Es heißt Sleep, sowohl als Album wie auch als Projekttitel, und es beschäftigt sich auch inhaltlich mit demselbigen, mit dem Schlaf. Spechtel selbst behauptet, er würde durchschnittlich 8 Stunden pro Nacht schlafen. Das ist natürlich gut für Körper und Seele und Geist und überhaupt. Hat aber erstmal mit dem gemutmaßten Lebenswandel eines Frontmans einer der umtriebigsten deutschsprachigen Bands wenig zu tun. Oder also man denkt einfach was anderes. Er hat über Jahre mit einem Aufnahmegerät bei Touren und Privatreisen Stimmen, Musik und Geräusche aufgezeichnet und aus diesem Konvolut von amateurhaften Field Recordings sozusagen erste Rohskizzen, für die dann letztlich 8 Tracks der Platte angefertigt. Nach den Aufnahmen zur letzten Japanik-Platte Libertatia hat er dann mit befreundeten Musikern, darunter seine Freundin Rabea Eradi von der Band Die Heiterkeit und mit Chris Imler von diversen Bands, die endgültigen Versionen eingespielt. Gemischt hat das Ganze Ramin Bijan von der Band Die Türen und erschienen ist es bei Staatsakt, dem Label von Maurice Summen. Das erste, was wir jetzt hören, ist ein Lied, was auch auf einem Field Recording beruht, allerdings nicht einem von Andreas Spechtel, sondern von sozusagen dem Großmeister des Field Recordings, Alan Lomax, der für die Library of Congress jahrzehntelang quasi durch alle Welt zog und Musik, die dem Vergessen anheimzufallen drohte, ja, aufgenommen hat, gerettet hat sozusagen. Und das beruht jetzt auf einem spanischen Folksong der 50er Jahre, gesungen von Dolores Fernandez. Es heißt Dormete Niño und das ist, was Andreas Spechtel daraus macht.
Dormete Niño, das Projekt Sleep von Andreas Spechtel hier im Soundcheck auf Radio 1. Das ist natürlich eine schöne alte Tradition. Ich glaube, es war 1968, als Holger Tschukai Gesänge aus Vietnam für sein Album Kanaxis benutzte und da so ein endlos Loop draus gebastelt hat, dessen Dramaturgie darin bestand, dass nach 8 Minuten das Ganze 10% langsamer abgespielt wurde und dann nochmal 8 Minuten oder so lief. Fantastisches Album. Und die brillante Idee, einfach die Stimmung, die ein gefundenes Stück Musik zu transportieren scheint, aufzunehmen und kongenial umzusetzen. Und das hätte ich ihm nicht zugetraut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klasse gelöst. Gute Idee. Gut gemacht. Überzeugend. Wow. Dass ich das mal sagen würde.
Ja, das hätte ich. Verdammt. Ich bin jetzt auch ehrlich. Also, hallo? Können wir jemand, die Sendung jetzt ausblenden?
Jemand muss die Christiane Rösinger CD wieder zusammenkleben.
Mann, ey, ich weiß noch, wie unfassbar geschockt ich damals am Radio war. Ey. Ich dachte wirklich, das kann nicht sein. man hat die Geräusche gehört, wie die CD zerbrochen ist. Naja.
Also ich finde es ganz toll, dass sich hier ein Song auflöst und es viele Strukturen gibt. Das, was der Kollege, wie heißt der jetzt, Leber im Tagesspiegel gesagt hat, es bleibt skizzenhaft. Das ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. So ist das mit dem Traum, wenn wir uns an die Phase erinnern, kurz bevor wir einschlafen, da ist auch alles, jede Struktur aufgelöst. Und ich finde, diese Phase oder diesen Moment, den wir alle kennen, der auch bei jedem von uns eine ganz eigene Form und Farbe hat, die fängt der Spechtel ganz wunderbar ein, indem er eben meinetwegen Field Recording oder irgendein Sound, der sich weiterdreht. Und das gefällt mir. Das ist eben eine Musik, die nicht Strukturen braucht, weil sie von einer von einer Begebenheit erzählt, die eben auch keine Strukturen hat. Und ich finde, Schlaf ist, also wenn wir jetzt das mal als Thema dran glauben, dass er das auch wirklich meint, toll eingefangen. Schlaf, die Schlafzone ist die Musikzone.
Ja, ich fand, also insgesamt finde ich auch die Idee toll, sich mit dem Schlaf zu beschäftigen. Also ich kann für mein Leben sagen, viel zu wenig davon. Deshalb toll, während ich also arbeitete und mich vorbereitete, konnte ich mich mit dem Schlaf beschäftigen. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Und ich fand auch interessant, das ist ja quasi so die zweite Form der Dissidenz, die wir hier heute Abend angeboten bekommen. Also man kann die wütenden Tiraden auf das System in Musik gießen und man kann aber auch so wegdriften aus dem System. Das wird ja hier auch quasi angeboten. Das finde ich auch sehr gelungen. Was mich so ein bisschen stört, und da folgt er auch nicht seinem Konzept, finde ich, ist, dass er manchmal mit seinem deutschen Akzent, wenn er Englisch singt, dem Ganzen ein bisschen im Weg steht. Also das passt auch nicht, ne? Also der wird auch auf Deutsch träumen und nicht auf Englisch. Und da hakt es irgendwie. Also ich finde, das klingt nicht geschmeidig. Mich hat das immer mal auch an vielen Stellen rausgeworfen, wenn er anfängt,
Hamburg, Berlin.
Ja gut, das ist dann ja auch der einzige richtig so
akzentuiert
politische Song. Was das kann sein. Aber an vielen Stellen singt er ja auch selbst. Und da hätte er vielleicht einfach auch dann mal auf seine Traumsprache zurückgreifen müssen.
Wir hören mal. Sleep mit After Dark, und ja, da haben wir einen Schwachpunkt doch sofort entdeckt bei dieser Platte, und das ist der Text. Germans, they get dangerous after dark, so watch out. In Dresden, München, Berlin, after dark. Germans, they get dangerous after dark, so watch out. In Hamburg, Köln, Heidelberg, after und so weiter. Also erstens, Deutsche sind auch tagsüber gefährlich.
Auf jeden.
Zweitens, was soll das? Und drittens,
einfach löschen von der Platte. Wieder zu diese, gerade
aber
diesen
der Beat
Track.
Ist toll, der Track ist gut.
Ja, weniger singen, das wäre besser gewesen für dieses Album.
Ja, das, also für mich ist das auch so ein bisschen der Punkt, wo ich bei der Platte echt Schwierigkeiten habe. Also ich finde auch, die ist atmosphärisch super und sie wagt sich irgendwie auf ein Feld, was absolut schwierig ist. Also so diese, gerade so dieser komische verwaschene Grenzbereich so zwischen Dub und Ambient und so Jazz und Folk und alles Mögliche. Also halt so diese ganz offene Form. Die ist deswegen schwierig, weil man da unglaublich viel Scheiße bauen kann und irgendwie im totalen esoterischen Schwurbel landen kann oder irgendwie in bescheuerten Klischees. Und wenn man das hinkriegt, dann ist es aber so ganz toll und immerhin, er schafft es ansatzweise. Und also er reicht, finde ich, nicht an so ganz große Leute irgendwie ran. Also so, ich weiß nicht, dachte halt dann immer manchmal so, was wäre jetzt, wenn jemand wie Robert Wyatt da singen würde oder David Sylvian oder was weiß ich. Und da ist es dann eben, ja, da hätte er sich als Sänger, finde ich, tatsächlich eher rausnehmen sollen oder so. Ansonsten finde ich das schon sehr respektabel, was er da macht.
Also finde ich nicht. Also diese Vergleiche ist natürlich, du vergleichst ja jetzt, also du nennst ja zwei Überväter der entschleunigten, schwierigen Spannungsmusik, wo man ohne Rhythmus trotzdem atemlos
durch die Nacht.
Irgendwie, ja, ne? Und das ist ein bisschen unfair, Jörg.
Ich mach immer die Wahn. Also, aber ich.
Aber dass der Gesang, das sei ihm belassen, denn auch eigentlich, ich meine, Robert Wyatt ist eigentlich auch ein Nichtsänger. Ich muss auch immer wieder an Chukai denken, der auch nicht singen kann, es trotzdem getan hat. Das finde ich gar nicht so schlimm. Das hier ist einfach wieder so ein blödes, da wird dann irgendwie sowas versucht hervorzuzaubern an komischen Bildern. Ja, sind das jetzt Übergriffe auf Asylanten eventuell? Sind die Städte damit verbunden? Ist da ein Code? Germans, they get dangerous after dark. Dafür müsste man ihm eine klatschen, aber um auch wieder zu beweisen, wie gefährlich Germans dann sind. 22:49 oder 50. Nein, keine Gewalt. Keine Gewalt. Don't try this and do this at home. Da ist die künstlerische, inhaltliche Decke sehr, sehr dünn, aber kann man vielleicht auch drüber weghören. Nee, ich finde es einfach toll, dass er versucht, hier mal was auszuprobieren, dass er mal weggeht vom komischen, blutleeren Japanik.
Nee, aber es ist ja nicht so, dass Japanik immer dasselbe machen. Also sie entwickeln sich auch von Platte zu Platte weiter. Also ich meine, ich weiß schon, dass du die letzte total scheiße warst. Ich war ja live dabei, aber ich persönlich finde, also Gesang, das geht eher mit den Japanik-Sachen zusammen, finde ich. Weil das ist irgendwie dann so eine eigene Kunstebene erschafft irgendwie, wo das zusammen funktioniert und hier für mich nicht so.
Gut, dann hören wir jetzt noch das erste Stück dieser Platte.
Stimmt auch wieder. Sister Sleep.
Sister, no one lives in these cities, no one but sleep.
Geht in Ordnung.
Das war ein Remix von Geht in Ordnung. Viermal Geht in Ordnung. Das ist die Wertung für diese Platte von Sleep. Fast ein Hit.
Aber sehr wohlwollend. Genau,
sehr wohlwollend.
Ja, sehr,
Richtung Hit.
Go for
Zeigt
it.
Auch unsere Unabhängigkeit. Wir sind nicht voreingenommen, offen für Sachen.
Hammer.
Anders als... egal. So, danke fürs Kommen. Jörg Wunder, Oliver Schwesig, Stengel Renzen.
So gerne.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.